Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mehr oder weniger gerecht, Macrons Rentenreform. Die Diskussionsleitung hat Jürgen König.
Guten Abend, willkommen zur Diskussion. Sie kommt heute live aus dem ARD-Studio in Paris, aus einem Land also, das am 7. Tag in Folge auch heute wieder nahezu lahmgelegt wurde. Die Staatsbahn SNCF, die Pariser Verkehrsbetriebe RATP wurden bestreikt, zuletzt gingen landesweit auch Krankenschwestern, Ärzte, Apotheker auf die Straße, Anwälte, Lehrer, Studierende, Polizisten, Feuerwehrleute. Es wurden Krankenhäuser und Kraftwerke bestreikt, Busdepots und Raffinerien blockiert. Und der Grund für diesen landesweiten Aufruhr ist die Rentenreform, die Präsident Emmanuel Macron schon in seinem Wahlkampf vorgestellt hatte. Fast 2 Jahre lang wurde sie von der Regierung im Gespräch mit den Sozialpartnern vorbereitet. Heute Mittag hat Premierminister Edouard Philippe die Einzelheiten dieser Reform vorgestellt. Mehr oder weniger gerecht, Macrons Rentenreform. So haben wir diese Diskussion überschrieben. Wir sind ein wenig verstreut. Ich hoffe, die Leitungen halten bis 20 Uhr. Ich begrüße in Berlin in unserem Hauptstadtstudio Dr. Claire Demesme. Sie leitet das Frankreich-Programm der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und ich begrüße in Berlin Matthias W. Birkwald. Er ist rentenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Deutschen Bundestag und stellvertretender Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe. In einem Studio des SWR in Stuttgart, da begrüße ich Dominik Grillmeier. Er leitet den Bereich Gesellschaft am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Und bei mir hier in Paris ist Arnaud Le Chevalier. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paris 1 Panthéon Sorbonne. Er unterrichtet dort Volkswirtschaftslehre und Sozialwissenschaften. Willkommen auch an Sie. Merci d'être venu. Dank an Sie alle, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben heute Abend. Bonsoir. Zunächst als Eingangsfrage, vielen Dank. 7 Tage Dauerstreik in Frankreich. Bis jetzt, morgen soll weiter gestreikt werden. Haben Sie mit diesem Ausmaß der Proteste gegen die Rentenreform gerechnet? Vielleicht zunächst nach Berlin, Frau Demesme, Herr Birkwald?
Ja, das ist für mich überhaupt keine Überraschung, weil diese Reform ist die wichtigste von Macron, von der Regierung von Edouard Philippe. Diese Reform ist auch ein Symbol. Und insofern ist sie wichtig für Macron, für seine Zukunft, für die Zukunft von seiner Partei natürlich.
Aber sie ein Symbol ist, wofür, pardon?
Na, diese Reform ist ein Symbol für die soziale Gerechtigkeit in Frankreich. Und soziale Gerechtigkeit wird auch als Eckpfeiler von der nationalen Identität Frankreichs. Also insofern steht viel auf dem Spiel. Nicht nur, wie das Rentensystem sich entwickeln wird, sondern wie das gesamte System der sozialen Gerechtigkeit gedacht und entworfen wird, auch in Zukunft.
Herr Birkwald, Sie sehen Sie das?
Ich sehe das ähnlich und ich habe mich auch gefreut, dass es zu diesen Protesten gekommen ist. Die Kampfkraft der französischen Gewerkschaften ist an dieser Stelle deutlich besser als in Deutschland. Und ich kann die Skepsis der Menschen verstehen, weil sie eben bis dato noch nicht informiert worden sind, inwieweit sich die Erwartung ihrer Rentenleistungen nach unten entwickelt. Und deswegen kann ich das nachvollziehen. Außerdem gab es ja vor 10, 11 Jahren schon mal eine Rentenreform, wo auch viele Französinnen und Franzosen über mehrere Wochen hinweg gestreikt haben. Und das galt ja auch bei der Reform des Arbeitsrechts. Also die französische Gesellschaft ist sehr viel leichter zu mobilisieren, auf die Straße zu gehen für ihre Interessen als die Deutschen.
Herr Grillmeier in Ludwigsburg, wie interpretieren Sie diese anhaltenden Streiks in Frankreich?
Wahrscheinlich ist es in der Tat so, dass es wenig überraschend ist, dass es so massiv ausgefallen ist, die Proteste. Man muss eben feststellen, es ist die zentrale Reform von Macron und er hängt ja im Endeffekt seine politische Zukunft auch ein Stück weit dran. Und es hat sich schon sehr viel Unmut über seine Politik entzündet. Und das geht jetzt weiter. Man darf natürlich in dem Kontext auch nicht vergessen, dass hier nicht nur das Wohl der Franzosen auf dem Spiel steht, wenn Sie so wollen, mit der Rentenreform. Es geht ja auch um Interessen, die bewahrt werden wollen, vor allen Dingen Partikularinteressen, das muss man schon auch deutlich sagen. Wir werden später noch auf das Rentensystem in Frankreich zu sprechen kommen. Es geht ja darum, das zu vereinheitlichen. Das ist ein Wahlversprechen gewesen von Macron und das muss er jetzt dringend einlösen. Aber inwieweit ihm das gelingen wird angesichts der Proteste, das müssen wir mal abwarten.
Und das ist, wenn Sie erlauben, das ist auch eine Reform, die sehr stark medialisiert worden ist. Und zwar auf beiden Seiten, von Gegnern und von Befürwortern. Man spricht seit Wochen schon von dieser Reform. Medien berichten darüber. Das war auch ziemlich geheimnisvoll, wie das alles passiert ist. Niemand wusste genau, was in dem Reformpaket stehen würde. Das hat man
Wobei anfangs, glaube ich, sehr viel darüber geredet worden war. Und plötzlich machte die Regierung so ein Geheimnis daraus. Arnaud Le Chevalier hier in Paris. Der Streik geht ja jetzt nicht nur schon 7 Tage in Folge, sondern es haben sich auch sehr, sehr viele Berufsgruppen daran beteiligt. Hat Sie das Ausmaß dieser Proteste überrascht? Die Eingangsfrage auch an Sie?
Nein, nicht wirklich, weil ich sehe zwei Hauptgründe für die heutige soziale Krise. Erstens die Folgen der vergangenen Rentenreform, weil mehrere wichtige Reformen wurden umgesetzt in den letzten Jahren. Zweitens die Auswirkungen der heutigen Reform. Und drittens auch, weil es eine Art von Kraftprobe zwischen Macron und einigen der Gewerkschaften geworden ist. Und jetzt hängt teilweise die zukünftige Lage, die politische Lage von Herrn Macron davon ab.
Ja. Sprechen wir zuerst über das Rentensystem, so wie es jetzt besteht. Das Thema ist komplex, wir werden die Punkte Schritt für Schritt durchgehen. Zunächst mal ganz grundsätzlich. Im Kern geht es dem Präsidenten Macron darum, aus 42 verschiedenen Rentensystemen für verschiedene Berufsgruppen, darunter auch Beschäftigte von Staatsunternehmen und Beamte, daraus also ein einheitliches System zu machen. Das jetzige System bedeutet, dass jeder Euro, der eingezahlt wird, je nach System auch eine unterschiedliche Rente ergibt. Das Gesamtrentensystem ist also unübersichtlich, zumal es zu den 42 Einzelrentensystemen noch jeweils viele Sonderregelungen gibt. Das kann dann kompliziert werden für diejenigen, die in ihrem Berufsleben diverse Wechsel erleben, dadurch Rentenansprüche aus mehreren Systemen haben. Sie haben oft auch wenig Klarheit darüber, was für eine Rente am Ende sie bekommen werden. Dass das Rentensystem reformiert werden muss, das findet Umfragen zufolge eine Mehrheit der Franzosen, aber ebenfalls eine Mehrheit unterstützt den Streik gegen diese jetzige Reform. Vor 24 Jahren scheiterte schon mal ein Versuch, das Rentensystem zu verändern. Vielleicht die Fragen erst, Monsieur Le Chevalier, an Sie, aber dann auch Madame de Mesmer als französische Staatsbürger. Warum hängen die Franzosen so an ihrem Rentensystem?
Ja, zunächst einmal ist es vielleicht notwendig, die globale Architektur des Rentensystems in Frankreich zu erklären. Es gibt mindestens zwei Hauptmerkmale, die man erklären muss. Also aus einer horizontalen Sicht, das sogenannte allgemeine System deckt in der Tat nur einen Teil der Beitragszähler und der Rentner. Er zahlt ungefähr ein Drittel der Gesamtrentenvolumens, weil obwohl die Verordnung vom 4. Oktober 1945 über die Organisation der Sécurité sociale, also der Sozialsicherung, zum Ziel hatte, die ganze Bevölkerung in ein einheitliches System einzubeziehen, haben sich schon sehr früh gewisse Kategorien der Bevölkerung, gewisse Berufe, Beitritt zu diesem allgemeinen System verweigert.
Also wir haben und haben Sonderrentensysteme damit, eingeführt.
Genau, wir haben damit ein Nebeneinander von verschiedenen Sonderkassen oder Allgemeinkassen. Und diese Regime Spécial im Französischen sind weitergeführt worden. Zweitens, das ist auch sehr eigenartig im europäischen Kontext, ist die Beitragsbemessungsgrenze für die basisgesetzliche Rente in Frankreich ziemlich niedrig im Lohngefüge, also maximal 3.400 Euro. Also und das maximale Basisrentenniveau beträgt 50% für diejenigen, die über die erforderliche Versicherungsdauer verfügen. Und deswegen sind auch die Zusatzrentensysteme in Frankreich für alle abhängige Beschäftigten seit 1972 gesetzlich. Also es gibt zwei Stufen, Basisrente
und Zusatzrente, und beides obligatorisch.
Ja, und beide obligatorisch, gesetzlich eben. Und in der gesetzlichen Zusatzversorgung entspricht der Rente dem Produkt der Anzahl der Punkte, die während der Gesamtversicherungsdauer gesammelt worden sind, und dem Wert des Punkts. Und diese Logik will Herr Macron und die heutige Regierung verallgemeinen.
Genau, das heißt, er möchte die Sonderrentensysteme abschaffen. Sie haben gesagt, bei den Zusatzrenten existiert jetzt schon dieses Punktesystem. Macron will ein generell einheitliches Punktesystem einführen. Auf die Sonderrentensysteme möchte ich gleich nochmal extra eingehen. Zunächst auch an Sie, Madame de Mesmes, die Frage, warum die Franzosen so an ihrem Rentensystem hängen.
Naja, das ist ziemlich selbstverständlich, wenn man sieht, dass dieses Rentensystem für Schutz, für sozialen Schutz steht, dass wenn man mit anderen europäischen Ländern vergleicht, ich meine, das Renteneintrittsalter in Frankreich ist niedriger als in den meisten europäischen Ländern und ist auch relativ sicher. Und insofern kann man schon verstehen, dass die meisten Menschen nicht unbedingt Lust haben, das also später länger zu arbeiten und auch weniger Geld zu erhalten dann in der Rente. Man muss auch sehen, dass es zurzeit einen Kampf der Narrative gibt. Also das Thema, was ist gerecht, was ist ungerecht? Und Macron und sein Team argumentieren auch damit, dass Sonderregelungen, und das ist sehr wichtig in Frankreich, dass diese Sonderregelungen mit Privilegien verbunden sind, also eigentlich ungerecht sind. Und die Regierung versucht auch damit zu argumentieren für die Abschaffung der Sonderregelungen. Und das erklärt auch, dass viele Franzosen, dass eine Mehrheit der Franzosen für eine Reform ist, aber gleichzeitig, dass eine Mehrheit der Franzosen diese Reform ablehnt bzw. den Protest dann unterstützt. Also das ist paradox.
Ich kann sehr gut verstehen, warum die Französinnen und Franzosen sehr an ihrem Rentensystem hängen. Wenn ich darf, würde ich gerne mal zwei, drei Punkte mit Deutschland in den Vergleich bringen.
Ja, gerne.
In Deutschland werden 10% des Bruttoinlandsprodukts für Renten ausgegeben, in Frankreich 15%. Also der französischen Gesellschaft ist das Leben der Alten deutlich mehr wert, als das in Deutschland der Fall ist. Und das bezahlen in großen Teilen die Arbeitgeber. Die zahlen nämlich 16,3% Beitragssatz und die Beschäftigten nur 11,2%. Das würde ich mir von den deutschen Arbeitgebern auch mal wünschen. Und die Französinnen und Franzosen haben Sorge, dass ihre Durchschnittsrente, das sind immerhin 1422 Euro, durch die Einführung eines Entgeltpunktesystems, wie es es in Deutschland ja gibt, auf 1000 Euro sinkt. Denn in Deutschland haben wir über alle 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner hinweg einen Zahlbetrag von 1000 Euro. Wenn ich dann mir noch anschaue, dass die Altersarmutsquote in Deutschland über 18% beträgt und in Frankreich nur etwas über 8%, also ein Unterschied von 10 Prozentpunkten, dann kann ich schon verstehen, dass die Franzosen sagen, dieses System wollen wir behalten, zumal das verfügbare Einkommen der Menschen, die älter als 65 sind, in Frankreich bei 103% liegt im Vergleich zu den Jüngeren und in Deutschland nur bei 88,6%. Also unterm Strich, das französische System ist deutlich leistungsfähiger, zumal auch das Renteneintrittsalter unter 61 liegt, das reale, aber es hat viele Ungerechtigkeiten. Und da muss ich auch als Linker sagen, dass jemand mit 53 Jahren in die Rente gehen kann.
Dieses Beispiel ist etwas,
was von der SNCF oder der Pariser Metro, das darf auch reformiert werden.
Genau. Matthias W. Birkwald war das. Ich möchte vielleicht ein Beispiel geben, um diese Sonderrentensysteme etwas plastischer zu machen. Die Beispiele, die jetzt auch in den Medien immer wieder berichtet wurden, auch in den politischen Reden, sei es im Parlament oder auch auf der Straße, in den Bahnhöfen immer wieder genannt werden. Also eben die der Staatsbahn, SNCF und der Pariser Verkehrsgesellschaft, RATP. RATP. Nach Zahlen des französischen Rechnungshofs liegt das durchschnittliche Rentenalter dort bei der RATP bei 55,7, bei der staatlichen Eisenbahn bei 56,9 Jahren. Bei Erreichen der vollen Beitragsjahre liegen die Renten im Schnitt bei 3.700 Euro brutto pro Monat bei der RATP sowie 2.636 Euro bei der SNCF. Und dann heißt es hier auch immer gerne, dass der durchschnittliche Beamte Frankreichs auf 400 Euro weniger kommt. Und weil die Rentenbeiträge dieser Unternehmen alleine nicht ausreichen für diese Renten, zahlt der Staat hinzu, allein für die Renten der Bahn jährlich 3 Milliarden Euro. Wenn ich das mit deutschen Gästen bespreche, dann fragen die mich mal als erstes, ja, gibt es denn da nicht eine Neiddebatte bei euch? Gibt es das nicht ein Stein des Anstoßes, diese hohen Renten? Monsieur Le Chevalier, Sie hatten sich eben schon gemeldet.
Ja, also es gibt da eine besondere Geschichte dieser Sonderkasse, dieser Regime Spécial. Es betrifft allerdings einen Bruchteil der abhängigen Beschäftigten, ungefähr 3%. Ich wollte sagen, ja, es stimmt, das heutige Rentensystem in Frankreich bleibt immer noch ziemlich, also vergleichsweise ziemlich großzügig, und Frankreich hat in der Tat eine der niedrigsten Armutsquoten unter den Rentnern in der EU. Aber, ohne das kann man die heutige Bewegung oder Protest gar nicht verstehen, wurden in den vergangenen Jahren weitreichende Rentenreformen bereits umgesetzt. Erhöhung der Beitragsdauer von fast 10 Jahren insgesamt. Anhebung des Mindest- und Regelsrentenalters. Anpassung der Renten nur noch an die Preisentwicklung seit 1987. Okay? Und sogar weniger in den letzten Jahren für die Rentner, die über ein gewisses Niveau verfügen. Also, wenn man die Daten der Europäischen Kommission guckt, zum Beispiel die Aging Report 2018, ist vorausgesehen, dass unabhängig von der heutigen Reform in den kommenden Jahrzehnten die Rentenausgaben in Frankreich im Prozentsatz des BIP, also heute rund 14%, wie das Rentenniveau selbst, werden stark senken. Und viel stärker, also sind selbstverständlich Vorausberechnungen über Jahrzehnte, also es gibt darüber zu sagen, aber ja, nur vergleichsweise. In Deutschland ist es vorausgesehen, dass die Ausgaben im Prozentsatz des BIP wachsen werden in der Zukunft. In Frankreich, sie werden senken. Also es gibt schon wichtige Konsequenzen der vergangenen Reformen. Und
aber Moment, Herr Monsieur Le Chevalier, es gibt auch Zahlen der französischen Rentenkommission, die errechnet hat, dass bis 2025, je nach wirtschaftlicher Entwicklung, eine Lücke von 7,9 bis 17,2 Milliarden Euro im Rentenetat klaffen wird. Und es gibt noch eine Zahl: nach 1945, damals finanzierten in Frankreich 7 Arbeitnehmer einen Rentner, heute kommen noch 1,7 Arbeitnehmer auf einen Rentner. Da kann einem doch die Idee kommen, dass dieses System irgendwann an den Rand seiner Leistungsfähigkeit gerät.
Ja, wenn die Produktivität entsprechend steigt.
In 10 Jahren. Geht das. Also es ist ein Bruchteil des Problems. Heute sind die Gesamtrentenausgaben in Frankreich, beträgen sie 360.000 Milliarden, also 7 Milliarden Defizit möglicherweise in 5 Jahren. Und es hat vornehmlich damit zu tun, dass der Staat die Verminderung der Sozialbeiträge im Niedriglohnbereich nicht völlig erstattet.
Dankeschön, Herr Grillmeier. Sagen Sie jetzt mal einen Satz dazu. Wie sehen Sie die Leistungsfähigkeit des französischen Rentensystems? Es fiel auch das Stichwort von Herrn Birkwald. Es gäbe schon Ungerechtigkeiten. Wie beurteilen Sie dieses Equilibre?
Ja, ich denke, man kann in der Form die Reformbemühungen von Emmanuel Macron absolut nachvollziehen, dass er versucht, ein einheitliches Punktesystem zu schaffen, das bestimmte Privilegien abbaut. Es geht ja nicht darum, sie völlig abzuschaffen, aber eben über Übergänge, das werden wir auch gleich noch diskutieren, eine gerechtere Verteilung zu schaffen. Und da hat er auch sehr viele Franzosen insgesamt auf seiner Seite. Was die Defizite anbelangt, bin ich schon der Meinung, dass wir da über erhebliche Probleme sprechen müssen, die in der Zukunft auf die Rentensysteme in beiden Ländern zukommen. In Deutschland
zum Beispiel jetzt in Bezug auf Frankreich?
In Bezug auf Frankreich, die Berechnungen, die Sie genannt haben, dass Defizite prognostiziert werden, dass man meistens, wenn man in die Zukunft blickt, mit von sehr, sehr positiven Wachstumsraten ausgeht, die man dann immer wieder einkassieren muss, um dann festzustellen, das Defizit wird doch höher sein als ursprünglich erwartet, weil man eben zu positiv kalkuliert hatte, was die Wachstumsprognosen anbelangt. Von daher muss man natürlich in irgendeiner Form auch darüber sprechen, dieses System ins Gleichgewicht, ein finanzielles Gleichgewicht zu bringen. Die Frage, die dann allerdings natürlich eine wichtige Rolle spielt, wie wichtig darf dieser Aspekt bei dieser anstehenden Rentenreform sein? Und daran entzündet sich ja auch erhebliche Kritik bei den Gewerkschaften.
Mhm. Ja, aber eben hat die Regierung zwei Ziele vermischt oder gemischt. Das Ziel der Universalisierung des Rentensystems und das Ziel der Reduzierung der Rentenausgaben und konkret der weiteren Anhebung des Rentenalters. Und auch die Gewerkschaften, die das Universalisierungsprinzip befürwortet haben, sind jetzt, also ich denke an die wichtigste und größte Gewerkschaft, la Confédération Française des Travailleurs.
CGT?
Nein, CFDT.
Ah, pardon, CFDT.
Sie hatten die Reform von Anfang an unterstützt, aber aufgrund der Vermischung zwischen der Reform in Richtung einer Universalisierung und die eher allerdings von dem Premierminister befürwortete Anhebung des erforderlichen Rentenregelalters hat die CFDT ihre Unterstützung aufgegeben.
Und ist jetzt auch ein Kritiker.
Wir sehen, wie das dann ausgeht, aber wenn ich da noch ein Wort zu sagen darf. Man darf ja nicht vergessen, wie die Lebenserwartung sich entwickelt. Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Und insofern kann man auch darüber diskutieren, inwieweit eine schrittweise Verlängerung der Lebensarbeitszeit in die Diskussion kommen muss. Es bleibt ja nun mal dabei, dass früheste Renteneintrittsalter bei 62 ist. Daran wird Macron nicht rütteln. Die Frage ist natürlich, inwieweit wird er mit dieser anderen Maßnahme einer Regeleintrittsalters, Âge d'équilibre, Erfolg haben, weil das natürlich schon mit dem Ziel verbunden ist, schrittweise den Renteneintritt nach hinten zu verschieben über so ein Bonus-Malus-System. Das ist ja ein Hauptkritikpunkt, den die CFDT sich jetzt herausgepickt hat. Nur ganz ohne das Thema Sparen wird man nicht auskommen.
Da würde ich jetzt das hat ja auch der Premierminister heute also dezent versucht anzudeuten, dass man, um den Wohlstand zu erhalten, künftig werde länger arbeiten müssen.
Ja, dazu muss man doch sagen, dass eine Lebensarbeitszeitverlängerung immer de facto eine Rentenkürzung ist. Länger einzahlen, kürzer Leistung kriegen, ist eine Rentenkürzung. Und auch in Frankreich ist es so, dass Menschen, die zum ärmeren Teil der Gesellschaft gehören, früher sterben müssen als diejenigen mit den hohen und den höchsten Einkommen. Und deswegen ist gerade eine Lebensarbeitszeitverlängerung für die, die körperlich arbeiten oder die in den Dienstleistungsbereichen bei den einfachen Dienstleistungen ihr Geld verdienen, eine besondere Rentenkürzung. Sie haben nämlich nicht so lange von ihrer Rente etwas wie die anderen. Und da muss ich sagen, kann ich die Französinnen und Franzosen verstehen, die ja über lange Jahrzehnte ein Renteneintrittsalter von 60 Jahren hatten. Und ich finde, es ist nachvollziehbar, wenn man sagt, 40 Beitragsjahre haben wir, jetzt sind es 41,5 in Frankreich und dann muss ich auch ab 60 gehen können, denn das sind nicht Akademikerinnen und Akademiker, sondern das sind ja Menschen, die mit einer Ausbildung im Alter von 20 angefangen haben zu arbeiten und deswegen bin ich ausgesprochen skeptisch, was die Lebensarbeitszeitverlängerung angeht. In Deutschland ist es ja schon viel schlechter mit dem Weg hin zur 67 und von daher erklärt sich auch, warum der Protest so deutlich ist. dass man die Systeme vereinheitlicht in einem Land, wo durchschnittlich jede und jeder in drei Systemen Mitglied ist, niemand mehr durchblickt, es keine Transparenz gibt, ist klar. Und dass viele Menschen an ihrem Beruf kleben, damit sie nicht Ansprüche, die sie haben, verlieren, vor allem im öffentlichen Dienst, erklärt sich auch. Das heißt, Herr Macron müsste mal deutlich machen, inwieweit denn bei wem gekürzt werden soll und bei wem nicht. Es gibt ja auch Kürzungen, die man nachvollziehen kann. Also wenn vorgeschlagen wird, dass diejenigen, die mehr als 120.000 Euro im Jahr verdienen, künftig in Frankreich mehr in die Rentenkasse einzahlen sollen, ohne dafür mehr zu bekommen, ist das ein Vorschlag, den wir Linken auch machen. In Deutschland wird der technisch etwas anders umgesetzt. Also da müsste man deutlich sagen, wer soll gewinnen und wer soll verlieren.
Das wird aber in Teilen schon gemacht, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch.
Ja, mehr oder weniger gerecht, Macrons Rentenreform. Sie hören die Diskussion im Deutschlandfunk. Sie kommt live aus Paris. Es diskutieren Dr. Claire Demesme von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Matthias Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Deutschen Bundestag und stellvertretender Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe, Dominique Grillmeier vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg und Arnaud Le Chevalier, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Und Professor Le Chevalier ist eben, Sie haben es wahrscheinlich ruckeln gehört, an meine Seite gerutscht, denn wir nehmen jetzt dasselbe Mikrofon, das andere hat ein bisschen geklemmt. Ich möchte noch mal ein Beispiel geben für den Reformwillen in Bezug auf mehr Gerechtigkeit. Das war in den langen Reden zu dieser Reform immer ein wesentliches Argument der Regierung für diese Reform. Sie solle mehr Gerechtigkeit schaffen. Bisher wird aus der Grundrente derzeit aus den 25 besten Einkommensjahren ein Durchschnittsgehalt errechnet und die Hälfte davon als Rente ausgezahlt. Dieses Verfahren, lautete die Kritik, würde Besserverdienende begünstigen. Es soll jetzt abgeschafft werden. Künftig wird einfach jede geleistete Arbeitsstunde, also die gesamte Erwerbsbiografie, nach dem Punktesystem für die Rente angerechnet. Das ist wiederum gut für selbstständige Handwerker zum Beispiel. Bei ihnen wurden Arbeitsstunden für die Rente bisher nur da berücksichtigt, wo jemand auf ein Minimum von 150 Stunden pro Trimester kam. Die Regierung führt auch ins Feld, Arbeitnehmer mit unregelmäßigen Einkünften würden besser gestellt, kinderreiche Familien werden eben auch besser gestellt, die Bezieher hoher Einkommen, das wäre sozusagen zu dem passend, was Herr Birkwald eben sagte, Bezieher hoher Einkommen sollen mehr bezahlen, ohne adäquat höhere Renten zu bekommen. Mit ihren höheren Beiträgen würden die Renten anderer finanziert. Dies also einige Beispiele, letztlich zitiert nach der Erklärung, die der Ministerpräsident, der Premierminister Philipp heute abgegeben hat. Frage in die Runde, wie interpretieren Sie das? Kann das wirklich ein Weg sein, mehr Gerechtigkeit zu schaffen? Die Frage vielleicht zunächst an Frau Demesme, weil Sie auch schon früh gesagt hatten, das gäbe Ungerechtigkeiten in diesem Sinn.
Ja, also das ist, was jetzt die Regierung vorstellt, das ist ein sehr gutes Beispiel von der Methode Macrons. Und diese Methode ist inzwischen, das Motto ist bekannt und das heißt gleichzeitig oder sowohl als auch. Also wir bleiben konsequent, wir führen die Reform durch, die wir geplant hatten, aber wir sind bereit zu Zugeständnissen, sprich, wir sind bereit, diese Reform abzuschwächen. Das heißt, sie ist am Ende weniger ambitioniert als geplant oder als angekündigt. Die Gefahr dabei ist, dass er mit Zugeständnissen seine Wählerschaft enttäuschen könnte. Das haben wir schon gesagt. Diese Reform ist eine Kernreform. Das war ein Wahlversprechen von Macron. Und im gleichen Moment ist die Gefahr auch, dass der Protest weitergeht, weil die Gewerkschaften diese Zugeständnisse für zu niedrig, zu schwach halten und dann weiter protestieren und weiter blockieren. Und wenn das so passiert, dann wäre Macron in einer sehr schwierigen Situation. Er versucht mit diesem sowohl als auch die Reform durchzusetzen, weil sie für sein Image extrem wichtig ist. Er braucht diese Reform, sein Team braucht diese Reform. Und er muss unbedingt die Weiterführung des Protests vermeiden. Also das ist eine extrem komplizierte Situation zurzeit für Macron, für die Regierung.
Ich würde gerne noch einen Punkt anfügen, der mir sehr gut gefällt in den Reformvorschlägen. Denn im künftigen Rentensystem in Frankreich sollen Minister, Ministerinnen und vor allen Dingen auch Abgeordnete genau wie alle anderen Beitragszahler und Beitragszahlerinnen behandelt werden. Das finde ich sehr gut. Und das würde ich mir auch für Deutschland wünschen, dass die Bundestagsabgeordneten, die über die Renten der Bürgerinnen und Bürger entscheiden, selber Mitglieder in der gesetzlichen Rentenversicherung wären. Das ist sicherlich etwas, was auch in breiten Teilen der französischen Öffentlichkeit auf Zustimmung stoßen dürfte. Dass auf der anderen Seite es doch wieder Gruppen gibt, die herausgenommen werden, wie Feuerwehrleute, Soldaten und Angehörige der Polizei. Das wird sicherlich auf ein geteiltes Echo treffen. Und die Tatsache, dass die Demonstrationen bewirkt haben, dass, wir haben es ja in den Deutschlandfunk-Nachrichten gehört, die Reform nicht mehr für Beschäftigte vom Jahrgang 63 angelten soll, sondern nur für Französinnen und Franzosen, die vor 1975 geboren worden sind, könnte auch etwas Beruhigung in die 1975, habe ich, glaube ich, gesagt.
Ja, ab 1975 teilweise und dann ab 2004 genau. Geburtsjahrgang komplett, ja.
Genau, das dürfte sicherlich vielleicht auch noch mal etwas Milde reinbringen. Ein wichtiger Punkt ist aber, dass der Vorschlag für eine Grundrente von 1.000 Euro nicht ausformuliert ist. Niemand weiß, zu welchen Konditionen es diese Rente geben soll. Muss man da 35 Jahre oder mehr eingezahlt haben, dann wäre das keine gute Idee. Oder soll es so sein wie in Österreich, dass man nach 15 Jahren einen Anspruch auf 1.223 Euro hat? Oder wie in Dänemark, wenn man 50 Jahre da gelebt hat, kriegt man dieselbe Summe. Wir Linken fordern 1.050 Euro Einkommens- und Vermögensgeprüft. Also sowas hat Herr Macron in seinem Reformvorschlag nicht präzisiert. Und deswegen werden die Leute verunsichert, weil sie nicht wissen, auf was sie sich einstellen können. Und da muss man
zumal sie ohnehin schon misstrauisch sind.
Ausgesendet werden würde, ja, wir wollen das Rentensystem auf jeden Fall armutsfest halten, weil wir nicht eine höhere Altersarmutsquote haben wollen. Und wenn klare Leistungen definiert werden würden mit einem deutlich klaren Rentenniveau und auch mit einem definierten Renteneintrittsalter, dann wäre die Zustimmung sicherlich höher. So kann ich gut nachvollziehen, dass alle skeptisch bleiben.
Aber das ist kein Zufall. Das gehört zur Strategie. Also das passt zu der Strategie von der Regierung. Diese Unschärfe ist gewollt, um sich Spielraum zu gewinnen dadurch für weitere Verhandlungen.
Aber wenn die Regierung doch merkt, dass die Unsicherheit im Land dadurch nur wächst, dann müsste es doch eigentlich eine Korrektur dieser Strategie geben.
Ja, aber sobald die Regierung dann Schärfe ins Spiel bringt oder konkret wird, dann wird es auch Unzufriedenheit geben auf einer der beiden Seiten. Und das ist eben das passte nicht mehr zu der Strategie vom sowohl als auch. Die Idee, die dahinter ist, oder die Strategie dahinter ist, alle mehr oder weniger zufriedenzustellen. Ja, es gibt Zugeständnisse, die Reform wird für einen Teil der Bevölkerung schmerzhaft sein, aber für andere Teile soll das mit eher Vorteilen verbunden sein. So ist die Argumentation auf Seiten der Regierung.
Und dann gebe ich die Frage mal weiter an Monsieur Le Chevalier. Glauben Sie dieser Argumentation, wie Madame de Mesmes sie gerade geschildert hat?
Nee, ich bin damit nicht völlig einverstanden. Und damit kehre ich zum Begriff der Gerechtigkeit zurück. Mit diesem Reformvorhaben haben wir mit einer Vereinheitlichung der Gesetzgebung nicht nur für alle abhängigen Beschäftigten, egal in Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst, aber auch für alle Erwerbstätige, also auch die Landwirte, Freiberufler, Handwerker und so weiter. In keinem Land wurde so eine umfangreiche Reform umgesetzt.
Doch.
Sie ist sehr ehrgeizig und allerdings nicht notwendigerweise vernünftig. Weil das Motto der Regierung ist, gleicher Kaufpreis des Rentenpunkts für alle. Aber es gibt damit ein Problem, das zugrunde liegende Begriff der Gerechtigkeit. Und das wissen wir vielleicht schon seit Aristoteles. Also wenn die Lage nicht identisch, der Betroffenen nicht identisch ist, ist die Gleichheit nicht mehr gerechtfertigt. In dem Kontext, weil alle Berufskarrieren nicht identisch sind in Bezug auf die Höhe und die Entwicklung der Löhne, die in Bezug auf die Arbeitsbelastung oder, was weiß ich, die Prekarität, sollten eher differenzierte Lösungen implementiert werden. Nehmen wir nur ein Beispiel, die Lehrer in Frankreich. Es ist nicht sehr gut bekannt in Deutschland, aber im Schnitt verdienen die Lehrer in Frankreich 40% weniger als die Lehrer in Deutschland. Mhm. Und als teilweise, sagen wir, Ausgleich haben sie Recht bis jetzt auf einem Rentenniveau, also 75% der letzten monatlichen Löhne. Wenn die ganze Versicherungsdauer berücksichtigt sein wird, werden die Renten der Betroffenen im Schnitt um 25% gekürzt. Also es gibt, Herr Philipp hat angekündigt, die Löhne werden erhöht werden in den kommenden Jahren, aber bestimmt nicht um 25%. Mhm. Und an sich spiegelt das dieses neue System die ganze Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt oder in der Erwerbsbiografie. Und insofern ist die tatsächlich die entscheidende Frage die der Ausgleichsmechanismen, und es gibt immer noch viel Unbekannten in Bezug darauf.
Vielen Dank. Ich möchte jetzt sozusagen eine kleine Schlussrunde einläuten. Der Premierminister hat sich heute, wie ich fand, richtig fest entschlossen gezeigt, das neue System umzusetzen. Er hat auch schon einen Fahrplan genannt. Ende des Jahres ist das Gesetz fertig. Am 22. Januar kommt es in den Ministerrat, Ende Februar ins Parlament. Am 01.01.2022 soll es in Kraft treten. Welche Chancen geben Sie ihm und damit dem Präsidenten Macron, dass er das so umsetzen kann? Nach allem, was ich jetzt gehört habe von Ihnen, habe ich den Eindruck, dass Sie da eher skeptisch sind.
Ich glaube, da kann man skeptisch sein, ja. Vor allen Dingen wird jetzt sehr interessant sein zu beobachten, wie sich diese große und wichtige reformorientierte CFDT verhält. Denn es war eigentlich immer im Interesse des französischen Präsidenten, wie es ihm auch in der Vergangenheit des Öfteren gelungen ist, so eine gemeinsame Ablehnungsfront der Gewerkschaften zu verhindern. Und die CFDT hat sich immer kooperations- und verhandlungsbereit gezeigt. Sie hat auch jetzt wieder abgewartet, hat sich nicht an den Streiks beteiligt, wollte erst mal wissen, wie fallen denn die konkreten Vorschläge aus. Und jetzt hat sich der Vorsitzende heute sehr, sehr negativ geäußert. Und wir wissen noch nicht, wie das ausgeht. Die tagen noch, glaube ich, wenn ich mich nicht
heute
täusche.
Abend soll
genau, und dann soll eine Entscheidung getroffen werden. Und wenn die sich einreihen in die Streikfront, dann wird es ausgesprochen schwierig für Macron, vor allen Dingen natürlich den Zeitplan einzuhalten.
Also ich glaube, Sie halten es schon für möglich, dass die Reform noch scheitern kann.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie scheitert. Er muss, wie auch Claire de Mesmer schon zu Recht sagte, er muss sie durchbringen. Sonst hat er komplett seinen Ruf als Reformer verloren bei seiner Wählerschaft. An diesem Punktesystem kann er nicht rütteln. Die Frage ist, was er mit diesen ganzen Unwägbarkeiten oder dem Unklaren macht, was jetzt noch nicht kommuniziert ist. Und eine wichtige Rolle soll ja teilweise auch den Sozialpartnern dabei zukommen. Das haben wir auch noch nicht erwähnt. Etliches an Konkretisierungen wird auch an die Sozialpartner weitergegeben und soll nicht nur von der Regierung beschlossen werden. Und das ist ja auch eine Reaktion auf die Gelbwestenbewegung, wo es hieß, alles top-down entschieden aus dem Élysée-Palast, das muss anders werden. Und er hat versprochen, sich dahingehend zu ändern. Und das war auch eine Nachricht und eine Botschaft, die heute der Premierminister ausgesandt hat. Wir machen ja nicht alles selber, sondern auch die Sozialpartner werden da ihren Beitrag leisten.
Ja, das ist ja das Ziel. Rat für Wirtschaft, Soziales, Umwelt, der da mitbestimmt. Aber ich sage, die Reform kann noch scheitern, wenn nicht weitere Zugeständnisse gemacht werden und wenn nicht aufgespalten wird in Vereinheitlichung und mehr Transparenz, was alle wollen, auf der einen Seite und klare Ansage, wie das Leistungsniveau sein wird. Und wir haben in Europa ein Beispiel dafür, wie das auch nach harten Kämpfen und Auseinandersetzungen gut gegangen ist. In den Jahren 2005, 2006 hat Österreich eine Erwerbstätigenversicherung eingeführt, wo auch alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Privatwirtschaft, öffentlicher Dienst, aber auch Beamtinnen, Beamte und Politikerinnen und Politiker einzahlen und wo die ausgezahlten Renten heute bei den Männern mehr als doppelt so hoch sind und bei den Frauen auch deutlich höher als in Deutschland sind. Also vielleicht muss er mal ein bisschen in Österreich gucken, wie die das gemacht haben, und dann kann man hinterher ein Rentensystem haben, wo auch die Französinnen und Franzosen sagen, es ist leistungsfähig und ich muss nicht malochen bis zum Tode.
Ja, also es kann sein, dass noch Zugeständnisse möglich sind, aber so viel Spielraum hat die Regierung jetzt nicht mehr. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, ist, dass Macron und sein Team einfach aufgeben und das Gesetz zurücknehmen. Ja, wir haben schon von seinem Image als Reformer gesprochen. Wir dürfen nicht vergessen, das gilt nicht nur für seine Wählerschaft, das gilt nicht nur für die zweite Halbzeit von der Legislaturperiode und für die Kommunalwahl im März. Das gilt auch für sein Image in der EU, also international. Er wurde auch in vielen EU-Ländern begrüßt, Macron, seine Wahl, weil er als Reformer gilt. Und wenn er seine Glaubwürdigkeit verbessern will, auch in der EU gegenüber seinen europäischen Partnern, dann muss er auch diese Reform durchsetzen.
Ja, viele haben es begrüßt, weil er nicht Frau Le Pen geheißen hat. Das muss man auch noch dazu führen.
Ja, stimmt, aber nicht nur.
Monsieur Le Chevalier, könnten Sie sich vorstellen, dass die Regierung die Reform noch zurücknimmt?
Also die Verlängerung der Übergangsfristen für verschiedene Kategorien der Bevölkerung zeigt, dass die Regierung versucht, die soziale Bewegung zu spalten, selbstverständlich. Und also die Zukunft des Reformvorhabens hängt vornehmlich davon ab, ob die Gewerkschaften sich gegen die Reform einigen, und es war bis jetzt nicht der Fall. Wir haben die besondere Rolle der größten Gewerkschaft, CFDT, schon erwähnt. Die Reform kommt ziemlich spät im Laufe der Amtszeit von Herrn Macron, und üblicherweise werden diese beiden Faktoren, also zu welcher Zeit im Laufe der Amtszeit und Einheit oder Spaltung der Gewerkschaften, werden zwei wichtige Variablen zur Erklärung des Erfolgs einer Reform. Man muss noch warten, was die CFDT in den kommenden Stunden sagen wird. Aber auf jeden Fall, aus Gründen, die Claire de Mesme schon erklärt hat, muss Macron etwas retten. Was genau bleibt bis jetzt völlig ungewiss.
Arnaud Le Chevalier, war das Schlusswort sozusagen dieser Diskussionsrunde. Mehr oder weniger gerecht, Macrons Rentenreform haben wir diesen Abend genannt. Wie gesagt, die Regierung selber ist fest entschlossen, ihr Projekt umzusetzen. Heute Abend tagen verschiedene, die großen Gewerkschaften, aber auch mehrere kleine, um den weiteren Weg zu beraten, um also auch zu entscheiden, ob sie weiterhin zu Massenstreiks aufrufen werden oder nicht. Vielen Dank in die Runde. Merci an alle meine Gesprächspartner. Ich wünsche allseits einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Mehr oder weniger gerecht, Macrons Rentenreform. Es diskutierten Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Claire de Mesme, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Dominique Grillmeier, Deutsch-Französisches Institut in Ludwigsburg, und Arnaud Le Chevalier, Wirtschaftswissenschaftler, Universität Sorbonne, Paris. Die Diskussionsleitung hatte Jürgen König, Deutschlandfunk.